weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang, du allein von allen Tieren. Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten, doch du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau aber sagte Gott: Die Strafe, die ich über dich verhänge, ist, dass du Mühsal und Beschwerden hast bei allen deinen Schwangerschaften. Du wirst Kinder zur Welt bringen, aber nur unter Schmerzen. Es wird dich mit aller Macht zu deinem Mann hinziehen, doch er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott: Du hast auf deine Frau gehört und hast von der Frucht des Baumes gegessen, obwohl ich es dir verboten hatte. Darum ist nun der Acker deinetwegen verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Du wirst die Pflanzen des Feldes essen, aber dort werden Dornen und Disteln wachsen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du arbeiten müssen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, du bist Staub, und zu Staub musst du wieder werden. Der Mensch nannte seine Frau Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter aller Menschen werden, die auf der Erde leben würden. Und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Dann sagte Gott, der Herr: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und alles Wissen steht ihm offen. Es darf nicht sein, dass er sich auch noch vom Baum des Lebens isst, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeitete, aus dem er gemacht war. So trieb Gott, der Herr, die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cheruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte mehr zum Baum des Lebens gelangen können.
Was wir heute als die ersten Sanktionen betrachten werden, sind die Folgen des ersten Aufstandes. Die Folgen des Ungehorsams gegenüber Gott. Und Ungehorsam gegenüber Gott ist ja bekanntlich Sünde. Es sind nicht Gebote Gottes, das ist ganz wichtig. Was hier Gott sagt, sind nicht seine Gebote, die Gott Adam und Eva weitergibt. Gott erklärt Adam und Eva lediglich, was jetzt die Folge dieser Sünden sind. Oder anders gesagt, was dadurch kaputt gegangen ist. Es ist so, wie wenn ich mit meinem Auto gegen eine Wand fahre, die Scheinwerfer, die Blinker, die Front kaputt ist. Und dann sagt jemand, das hast du jetzt davon, wenn du gegen eine Mauer donnerst, dann kannst du dann nachher mit deinem Auto nicht mehr fahren. Das ist das, was Gott hier macht. Er stellt nicht Gebote, das ist jetzt das neue Gesetz, das macht er später. Jetzt sagt er, einmal erklärt er, was für ein Schaden entstanden ist durch diese Sünde. Blenden wir nochmals zurück. Und schauen, was die Schlange der Eva versprach. Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon essen werden, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Die Faszination von dieser Frucht zu essen war die Vorstellung, so zu werden wie Gott. Also ein noch besseres Leben zu bekommen, als sie ohnehin schon hatten, Adam und Eva. Und uns geht es doch heute genauso. Wenn wir etwas tun, von dem wir wissen, dass es Gott allenfalls nicht gefällt, dann tun wir es, weil wir meinen, dass wir dadurch etwas Besseres bekommen können. Etwas, was uns mehr Vergnügen gibt, mehr Lebensqualität. Wir vertrauen der Lüge, die behauptet, Gott wolle uns das Beste vorenthalten. Also dann, wenn er das will, müssen wir uns das selber holen. Doch früher oder später werden wir in einem verpfuschten Leben erwachen. Das Fatale an dem, was die Schlange sagte, ist, dass sie gar nicht hundertprozentig gelogen hat. Das ist das Verrückte. Sie sagte einfach nicht die ganze Wahrheit. Sie erklärte nicht, was es bedeutet, wenn sie nach dem Essen Gut und Böse erkennen können. Das ist des Teufels Taktik heute. Genauso. Und wenn wir etwas unbedingt wollen, neigen wir dazu, nicht genauer nachzufragen, wie das denn gemeint sei. Jedenfalls sind diese Halbwahrheiten meistens schlimmer als ganze Lügen. Denn Halbwahrheiten sind schwieriger zu erkennen als eindeutige Lügereien. Das kann man sofort erkennen. Wenn ich euch sage, ich habe ein Bein gebrochen, dann guckt ihr mir auf die Beine und sagt, der spinnt. Entweder spinnt er oder er lügt. Eins von beidem. Also klare Lügen sind einfach zu erkennen. Das Schwierige ist diese Halbwahrheiten. Und wie oft sagen wir, es ist ja gar nicht ganz falsch, gerade auch wenn wir uns mit Lehren beschäftigen. Es ist nicht ganz falsch, was die anderen sagen. Ja, es ist meistens nicht ganz falsch. Aber wenn ihr eine Flasche voller Wasser bester Qualität, einen Tropfen starkes Gift beimischen, ist das gute Wasser trotzdem ganz und gar tödlich. Und das ist die Taktik des Teufels. Jedenfalls bestätigt Gott, und dieser Vers, denke ich, wird von vielen übersehen, was Satan Eva versprochen hatte. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und hat erkannt, was gut und böse ist. Exakt. Gott bestätigt hier exakt das, was die Schlange der Eva versprochen hat. Ihr werdet sein wie Gott. Und was sagt Gott? Sieh, jetzt ist der Mensch geworden wie unser einer. Der Teufel hatte also recht. Gott selbst bestätigt, dass der Mensch nun wie er geworden ist. Nur hat der Mensch dadurch nicht die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes angenommen. Der Mensch hat auch nicht die Machtfülle Gottes bekommen. Was war dann so wie bei Gott? Was denkt ihr? In welchem Aspekt ist der Mensch nun wie Gott geworden? Ja, das, genau, das gucken wir dann noch genauer an. Wie? Er kann differenzieren, ja. Vielleicht konnte er das vorher auch schon. Es ist die Unabhängigkeit. Der Mensch hat sich von Gott gelöst und ist unabhängig geworden. Er ist sein eigener Gesetzgeber geworden. Er ist sich selbst Gott geworden. Er funktioniert jetzt als eigenständiges Wesen. Und das kann man nicht klar und eindeutig genug sagen. Das Dilemma dieser Welt beruht nicht auf dem, dass Gott nicht eingreift, sondern beruht auf dem, dass der Mensch komplett autonom ist und völlig eigenständig und eigenmächtig entscheidet. Weil er sein will wie Gott. Von dem Tag an ist das Bestreben tief im Menschen verankert, selber Gott zu sein. Und dazu gibt es unzählige Beispiele in unserer Geschichte. Jeder Mensch glaubt. Und wenn er nicht an andere Götter glaubt oder an irgendeinen Star oder weiß ich was, schlussendlich kommt er, dass er an sich selbst glaubt. Der Mensch will immer, auch heute noch, tief in sich drin sein wie Gott. Und deshalb ist auch, wenn Menschen Macht bekommen, dann heben sie ab. Dann kommt dieses Potenzial, was hier angefangen hat, zum Tragen. Dann üben sie ihre Macht aus, dass sie später wie erwachen, was habe ich überhaupt gemacht? Der Mensch gibt sich nun selber die Regeln, unabhängig von Gott. Er ist sozusagen autonom geworden. Er will sich jetzt selber steuern, gibt sich selbst Gesetze, und er setzt sich eigene Maßstäbe. Er ist von Gott los und sich selbst Gott geworden. Und wohin das führt, können wir heute jeden Tag in den Nachrichten nachlesen und beobachten. Adam und Eva erkannten auch noch, was gut und böse ist. Was meinte wohl das, dass sie erkannten, was gut und böse ist? Ist das eine positive oder eine negative Sache? War das gut für Adam und Eva oder eher nicht? Natürlich. Ja. Ja. Also war es gut oder böse? Dann ist es schlecht. Natürlich, wir wissen, alles ist irgendwie schlecht. Das findest du gut. Genau. Genau. Das ist die Frage, ob wir da gewachsen sind. Genau. Es ist, sage ich jetzt gerade, negativ. Denn das Wort, das hier verwendet wird, meint nicht, dass der Mensch dadurch an Erkenntnis wächst und etwas das Leben besser beurteilen könnte. Es heißt vielmehr, dass sich der Mensch mit dem Bösen verbunden hat. Der Mensch wurde mit dem Bösen verschmolzen. Und hier hilft ein weiterer Bibelstelle im Alten Testament von Adam und Eva. Da heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger. Wir wissen ja alle, dass keine Frau schwanger wird, wenn man sie anguckt und erkennt. Ah, das ist Lilian. Und dann war sie schwanger mit Salome. Nein, das wisst ihr, das geht anders. Da muss man sich verbinden. Da geschieht etwas, und das ist hier, dieses Wort erkennen, ist hier derselbe Grundstamm. Wie da, wo es heißt, und sie werden erkennen, was gut und böse ist. Also, dieses Wort erkennen ist dasselbe Wort wie hier in unserem Text. Der Mensch hat sich mit dem Bösen verbunden. Das Böse hat ihn ergriffen, hat ihn in Besitz genommen. Er weiß zwar, was gut ist, aber er kann das Gute nicht tun. Und dort nahm das Dilemma, in dem jeder Mensch steckt, seinen Anfang. Paulus beschrieb das so, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das hat da stattgefunden. Da hat sich das Böse vereint mit dem Menschen. Er kann das Gute wohl erkennen, dass er das eigentlich gerne tun würde, aber das Gesetz der Sünde zerstört diese Absicht, das Gute zu tun. In einem Interview gab ein bekannter Schauspieler, der Gnädiger, ein sehr ehrliches Interview. Er wurde gefragt, Matthias Gnädiger, die Schweizer kennen den bestimmt, ich sehe ihn auch sehr gern spielen. Er wird gefragt, haben Sie das Bedürfnis nach einer intakten Familie? Ich will da nicht auf seine Familienverhältnisse eingehen, ist mir auch egal. Er soll sein Leben leben, aber was mich fasziniert ist, diese ehrliche Antwort, die er darauf gegeben hat, die eigentlich genau das zeigt, was Paulus hier sagt und was bei der Sünde geschehen ist. Ganz tief innen schon. Aber irgendetwas in mir drin macht das auch wieder kaputt. Wenn es mir zu gut geht, wenn mir ein Mensch viel Liebe entgegenbringt, fange ich an, das zu zerstören. Und wenn ich eigentlich glücklich sein könnte, fliehe ich. Ich weiß selber nicht, was das genau ist und warum das so ist. Finde ich fantastisch, diese Ehrlichkeit. Da hat erkannt, dass in ihm irgendetwas am Wirken ist, dass das Gute in seinem Leben, die Tendenz hat, dieses Gute zu zerstören. Das ist die Macht, die Kraft der Sünde im Leben eines Menschen, das seinen Ursprung hat in diesem Sündenfall. Das ist genau das, was Paulus sagte. Wir können das Gute tun, aber da kommt uns immer wieder die Sünde in die Quere, die alles zerstören will. Bis heute wollen wir Götter sein. Deshalb fällt es vielen Menschen schwer, sich dem liebenden Gott zu unterwerfen, weil sie die Kontrolle behalten möchten. Lieber selbstherrlich ins Verderben, als demütig in die Herrlichkeit. Zuerst sprach Gott das Urteil über die Schlange. Das werden wir nächsten Sonntag miteinander betrachten. Danach wandte er sich an Eva und erklärte ihr, dass sie in Zukunft mit Schmerzen Kinder gebären wird. Und zu Adam sagte er, dass er mit harter Arbeit für sein Leben sorgen muss. Es ist so, als wären sie von einer warmen, gemütlichen Stube in die Kälte hinausgeworfen worden. Ein hartes und anstrengendes Leben wartete auf sie. Das Leben wurde nun zum Überlebenskampf. Und das ist das unabänderliche Schicksal unseres Lebens bis heute. Natürlich leben wir in einer Zeit, in der es uns unverdient gut geht. Eigentlich außerordentlich gut. Es scheint, als hätten wir die Sanktionen beseitigt. Wir haben elektrische Scheiben, wir haben Klimaanlagen, wir haben volle Läden. Die meisten haben einen guten Lohn, dass sie eigentlich das kaufen können, was sie gerne möchten. Natürlich, dann werden die Wünsche immer größer, aber irgendwie wenigstens genug zum Leben. Es scheint, als hätten wir die Sanktionen beseitigt, das Paradies wiederhergestellt. Dabei vergessen wir, dass es mehr Menschen auf dieser Welt gibt, die genau in diesem harten Überlebenskampf stehen. Und wir verdrängen die Tatsache, dass sich unser Leben schlagartig ändern kann. Ein großes Erdbeben, eine totale Wirtschaftskrise, eine Krankheit und was auch immer. Wir können von einem Tag auf den anderen alles verlieren, was uns lebenswert schien. Unser scheinbares Paradies kann jederzeit zerstört werden. Und der größte Feind unseres selbst erschaffenen Paradieses ist was? Das ist der größte Feind. Der Tod, der führt alles ad absurdum, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das ist das große Ärgernis der Menschen bis heute. Man versucht das auf verschiedene Arten zu überwinden. Die einen lassen sich einfrieren, tief kühlen, damit, wenn die Wissenschaft dann so weit ist, dass man dann praktisch Menschen wieder reparieren kann, dass sie sich dann auftauen lassen können und dann praktisch ewig leben. Es ist verrückt, auf welche Ideen der Mensch kommt, weil der Tod ist das letzte Ärgernis oder überhaupt das Ärgernis des Lebens. Alles, was wir aufbauen, wird mit unserem Tod zunichte gemacht. Umso wichtiger ist es deshalb, sich darüber Gedanken zu machen, was über dieses Leben hinaus überhaupt Bestand hat. Und noch etwas, das sich dramatisch veränderte, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Für viele Autoren, Ratgeber, Psychologen und Therapeuten ein großes Geschäft, nämlich die Harmonie zwischen den Geschlechtern, wurde zerstört. Zu Eva sagte Gott, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Oder man müsste eher sagen, er wird über dich herrschen, der Mann. Nun meinen viele Bibelleser, das Verlangen der Frau würde bedeuten, dass sie anlehnungsbedürftig die Nähe des Mannes suchen würde. Finde ich ein bisschen eine romantische Vorstellung. So wie sie gute Nachricht übersetzt, es wird dich zu deinem Mann hinziehen. Wie froh wären die Männer, wenn das tatsächlich so wäre. Es gibt ja für einen Mann nichts Schöneres, als dass sich die Frau zu ihm hingezogen fühlt. Dass sie Anlehnung sucht und Schutz bei ihm. Die Männer können mir das bestätigen. Ja, komm, Frau. Natürlich finde ich das super, wenn du dich zu mir hingezogen fühlst. Nein, ich glaube nicht, dass die Frauen wesentlich anlehnungsbedürftiger sind als die Männer. Was Gott hier sagt, hat meines Erachtens überhaupt nichts mit Anlehnungsbedürftigkeit zu tun. Wenn das so wäre, müsste man ja fragen, warum als Gegensatz zur Anlehnungsbedürftigkeit gesagt wird, dass der Mann sie beherrschen soll. Du wirst dich anlehnen und der Mann wird dich niederdrücken. Ist doch komisch, passt irgendwie nicht zusammen, finde ich wenigstens. Nein, hier ist etwas ganz anderes gemeint. Das Verlangen der Frau nach dem Mann bedeutet, dass die Frau den Mann für sich gefügig machen möchte. Es verlangt ihr danach, den Mann zu steuern, zu instrumentalisieren. So ferngesteuert, Männer wissen das, dass Frauen das können. Männer beeinflussen, so dass sie so handeln, wie sie eigentlich wollen. Aber das wird ihnen nicht wirklich gelingen, jedenfalls nicht auf Dauer. Denn der Mann wird immer wieder die Oberhand gewinnen und die Frau beherrschen und unterdrücken und niederdrücken. Das könnt ihr durch die ganze Menschheitsgeschichte sehen. Man spricht immer von diesem Matriarchat. Ich habe darüber auch schon ein Buch gelesen, eine Forschungsarbeit. Das Matriarchat hat meistens, wenn überhaupt, stattgefunden, wenn die Männer in den Krieg gezogen sind und nur noch Frauen im Dorf waren. Kaum waren die Männer zurück, haben die Männer wieder die Oberhand genommen. Die Männer haben die Frauen immer wieder unterdrückt und das wird, solange diese Welt steht, wird das der Fall sein. Der Mann wird schlussendlich die Frau unterdrücken. Und diese Bedeutung lässt sich übrigens gut anhand eines anderen Verses aufzeigen, der dieselben Worte im Grundtext verwendet. Da sagt Gott zu Kain: Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Also, was will die Sünde? Will sie sich anschmiegen an Kain und ein bisschen getätschelt werden und sagen, ja, du bist noch nett und so und ich hab dich ja gern und dann schickt man sie wieder weg. Nein, die Sünde will Kain in den Griff bekommen. Sie will Kain beherrschen. Und dann sagt Gott, aber du herrsche über sie. Das sind dieselben beiden Worte wie beim Vers, den wir betrachten. Hier werden also dieselben Worte verwendet. Die Sünde hat das Verlangen, sie will sich Kains bemächtigen. Er aber soll sie beherrschen, er soll das nicht zulassen. Diese Bedeutung sehe ich eben auch in unserem Vers. Deshalb beschreibt dieser Vers den Beginn des Geschlechterkampfes in unserer Gesellschaft. Dieser Geschlechterkampf ist übrigens keine Ordnung Gottes. Es ist nicht Gottes Vorstellung für die Ehe, was er hier sagt. Gott sagt hier lediglich, was die Sünde für Folgen hat. Gott gefällt es nicht, wenn Frauen ihre Männer steuern wollen. Und Gott gefällt es auch überhaupt nicht, wenn Männer ihre Frauen beherrschen und unterdrücken. Die Sünde hat eben das Gute, das, was Gott geschaffen hatte, zerstört. So hatte auch die feministische Bewegung durchaus eine gewisse Berechtigung, die sich gegen das sündhafte Verhalten der Männer wehrt. Deshalb finde ich es ein bisschen oberflächlich, wenn wir als Christen immer einfach pauschal gegen die feministische Bewegung wettern. Die sind auch überbordet. Die haben auch zu viel verlangt. Die wollten dann eben auch wieder den Mann ganz steuern. Aber entstanden ist diese Bewegung aus der Unterdrückung der Frau. Auch ein sündiges Verhalten. Das heißt, wir haben hier in diesem Vers eigentlich aufgezeigt, der Geschlechterkampf, beides ist sündig. Dass Frauen die Männer steuern wollen und dass Männer die Frauen beherrschen wollen. Beides ist sündig. Der Geschlechterkampf wird erst dann aufgehoben oder kann dann aufgehoben werden, wenn wir die Erlösung durch Jesus erfahren. Durch diese Veränderung im Leben sind wir nun in der Lage, nicht mehr nach diesem Gesetz der Sünde zu leben. Paulus sagte, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. und des Todes das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wir sind also in der Lage, dann nach den Vorstellungen Gottes zu leben. Ob wir das tun, ist ein anderes Thema. Das hat wieder mit Gehorsam zu tun. Aber wir wären in der Lage, eine Beziehung zu leben, wie sie Gott gefällt, weil das Gesetz der Sünde über uns keine Kraft mehr hat, weil Jesus uns davon erlöst hat. Die Befreiung vom Gesetz und der Sünde befähigt uns zu einer Beziehung, die vom Geist Gottes geprägt ist. Und wo die Männer nicht mehr von den Frauen gesteuert und die Frauen nicht von den Männern unterdrückt werden. Das Neue Testament lehrt nirgends, dass der Mann die Frau beherrschen soll. Im Gegenteil. Ich kann das gar nicht begreifen, dass man aufgrund dieser Stelle hier, was Gott hier sagt, sagt, dass der Mann über die Frau herrschen soll. Weil im Neuen Testament könnt ihr mir nicht eine Stelle sagen, nicht eine einzige, wo gesagt wird, dass der Mann die Frau beherrschen soll. Nirgends. Im Gegenteil. Zum Beispiel schreibt Petrus, ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, seid rücksichtsvoll zu euren Frauen, bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind, achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Wege steht. Also etwas ganz anderes als Herrschaft über die Frau auszuüben. Unser letzter Punkt, wie gesagt, Gott erklärte Adam und Eva, wie sich ihr Leben jetzt nach den neuen Voraussetzungen gestalten wird. Das Erstaunliche ist, dass Gott sich nicht komplett von Adam und Eva abgewandt hatte. Er kümmerte sich um die beiden. Es heißt, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke und Felle und zog sie ihnen an. Gott kümmerte sich also um die peinliche Blöße der beiden. Sie waren nackt, sie merkten das, es war ihnen peinlich, sie versteckten sich. Er bekleidete sie. Gott genoss es nicht zu sehen, wie elend die beiden da standen. Er machte sich nicht lustig über sie. Er gab ihnen durch diese Bekleidung ein Stück Würde zurück. Er zeigt ihnen seine Zuneigung trotz des Ungehorsams ihm gegenüber. Ganz wichtig für uns. Das ist das, was uns ermutigt, wenn wir gesündigt haben, dass wir vor Gott reden können, weil wir wissen, er wird das nicht belächeln. Er wird das nicht genießen. Er wird nicht die Blöße noch stärker machen, sondern er wird mich zudecken. Er wird mir vergeben. Es ist eben die Liebe Gottes, die so handeln musste. Ich weiß noch, als ich im Militär war, da gibt es ja viele Geschichten. Aber einen Kommandanten der hat mich nicht ausgestanden. Ich habe ihn auch nicht so gemocht. Und da musste man sich ja immer anmelden im Militär, oder? Zack! Und dann gucken die, ob man das richtig macht. Und der hat dann immer gesagt, melden Sie sich nochmal an. Muss ich nochmal den Hampelmann machen? Melden Sie sich nochmal an, nochmal. Er hat mich einfach provoziert. Er hat mich gedemütigt. Das macht Gott nicht. Gott hat Adam und Eva bekleidet. Die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Das ist das, was wir hier fast verbildlicht vor uns haben, wie Gott Adam und Eva bekleidet. Es war auch die Liebe Gottes, die Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hatte. Durch Engelsgestalten ließ er das Paradies verriegeln, damit der Mensch auf keinen Fall zurückkehren konnte. Im Paradies stand nämlich der Baum des Lebens. Und die Versuchung wäre für Adam und Eva zu groß gewesen, von jenen Früchten nun auch noch zu essen. Die Schlange wäre bereit gestanden, um ihnen zu sagen, wenn sie jetzt nun von der Frucht des Baumes vom Leben essen, dann würden sie es wieder besser haben. Sie hätten von der Frucht gegessen mit der Idee, vielleicht wieder in diesen ursprünglichen Zustand zurückzukommen. Die Folgen wären aber verheerend gewesen. Verheerender als das erste Mal. Das wollte Gott um jeden Preis vermeiden und so meinte Gott, nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Das wäre die absolute Katastrophe gewesen, hätten sie von diesem Baum gegessen. Unvorstellbar, wie hoffnungslos unser Leben heute aussehen würde. Hätten sie von dieser Frucht gegessen, würden wir für immer im Zustand der Sünde leben müssen. Erlösung wäre unmöglich geworden. Es würde uns heute so gehen, wie es einmal eine kurze Zeit in der Zukunft gehen wird, wo die Offenbarung das so schildert. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Also man hätte nicht mehr sterben können. Wir hätten diesen sündigen Körper nicht mehr ablegen können. Es hätte keine Erlösung gegeben. Das wäre die Katastrophe schlechthin. Stellt euch vor, was für ein Gemetzel auf dieser Welt, das wir jetzt schon haben. Und dann sterben die Verletzten nicht einmal mehr. Was für ein Horror das ist. Das hat Gott gesehen. Diese aussichtslose Zukunft wollte Gott vermeiden, aus Liebe zu uns Menschen. War Gott fest entschlossen, einen Ausweg aus unserer verlorenen Situation zu schaffen. Auf keinen Fall wollte er, dass es nur noch schlimmer wird, als es schon ist. Und diesen Ausweg hat er durch Jesus Christus erschlossen. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das Motiv ist also eindeutig. Es ist die Liebe Gottes, die Schlimmeres vermeiden wollte. Der Ungehorsam von Adam und Eva hat tiefgreifende Veränderungen für unser Leben gebracht. Es war wirklich das Todesurteil über unserem Leben. Einzig und allein die Liebe Gottes haben wir es zu verdanken, dass wir nicht hoffnungslos verloren sind. Nur seiner Liebe ist es zu verdanken, dass wir heute in alle Ewigkeit ein sinnvolles Leben führen können. Einzig und allein seiner Liebe. Und mit Jesus haben wir eine wunderbare Zukunft. Denn der Lohn der Sünde, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. In Jesus hat Gott das, die Katastrophe, wie wieder aufgelöst für unser Leben. In Jesus bekommen wir dieses neue, ewige Leben. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es war einzig und allein deine Liebe, die uns aus dieser Sackgasse herausholen kann. Der Sackgasse der Verlorenheit, der Ausweglosigkeit. Aber einen Ausweg gibt es, den Ausweg bei dir. Im Glauben an Jesus Christus können wir frei werden von der Macht der Sünde. Wir können ein Leben führen, das dir gefällt, nicht weil wir gut sind, sondern weil du uns erlöst hast und weil du uns vergeben hast. Wir danken dir für dieses große Geschenk, das du uns gemacht hast. Ja, wir beten dich an. Amen.